Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind hier in der zweiten Sendehälfte. Ja, wenn Sie samstags bei uns zuhören, dann kennen Sie unser Literatursegment. Da blättern wir so durch, was es alles Neues aus Deutschland gibt. Deutsche Sprache ist natürlich eine der meistgedrucktesten der Welt. Jetzt hier, da schauen wir aber zurück auf ein Stück Literaturgeschichte, allerdings australische Geschichte und wie diese nach Deutschland kam, genauer gesagt in die DDR. Wir sprechen also hier über den Kalten Krieg und wir stellen uns die Frage, wie es australische Literatur über die Mauer geschafft hat. Ja, ein exotisches Thema, möchte ich sagen, aber es gibt eine Frau, die sich damit auseinandergesetzt hat, zusammen mit einigen Kollegen. Und das ist Dr. Christine Spittel. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Herr Reuter.
Ein Thema, das, ja, ich glaube, ich noch nicht gehört habe, selbst hier bei uns in der Sendung. Und der Name des Buches, der verrät schon genau, um was es geht. Australian Literature in the German Democratic Republic. Wie kommt man zunächst auf so ein Thema?
Ja, Sie haben natürlich recht, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen esoterisch oder exotisch. Allerdings beschäftigt man sich in der australischen Literaturwissenschaft momentan sehr stark damit, welche Arbeit Bücher verrichten in der Welt, ob australische Literatur Teil einer größeren Weltliteratur ist und wie diese Texte anderswo in der Welt aufkreuzen, in Übersetzung oder auch in englischer Sprache, zum Beispiel in Amerika. Und da ist die DDR ein sehr interessantes Thema, weil in der DDR von Anfang an australische Literatur veröffentlicht wurde, und zwar bis zum Ende, bis zur Wiedervereinigung. Das heißt, man kann in jeder Phase der DDR-Geschichte, und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Phasen, ein passendes australisches Buch oder mehrere australische Bücher finden. Und wir wissen auch, dass viele australische Schriftsteller sehr enge Kontakte zu ostdeutschen Schriftstellern hatten, vor allen Dingen zu Stefan Heim und zu ostdeutschen Verlegern.
Die Verleger, die sind ja der Schlüssel, die waren doch aber alle in staatlicher Hand, oder täusche ich mich da?
Da täuschen Sie sich ein ganz kleines bisschen. Die ostdeutsche Verlagslandschaft in den 50er Jahren war relativ komplex. Und was sie dann in den 60er Jahren gemacht haben, ist, sie haben das sozusagen so ein bisschen gestreamlined, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Das heißt, einige Verlagshäuser sind in privater Hand geblieben. Aber die großen Verlage, die Verlage mit richtig viel Geld, die Verlage, die richtig viel Papier zugeteilt bekommen haben, die waren in staatlicher Hand. Und der wichtigste Verlag für uns ist der Verlag Volk und Welt in Ost-Berlin, eine Neugründung, die inzwischen auch nicht mehr existiert. Der war quasi zuständig hauptsächlich für internationale Literatur. Das heißt, der hat da quasi den Löwenanteil der internationalen Literatur bearbeitet. Die hatten also eine Arbeitsteilung vorgegeben, damit es auch keine Konkurrenz zwischen den Verlagen gibt. Das wollte man nicht.
Da war man also gut koordiniert. Nun, wenn man hört, staatlicher Verlag aus ausländischer Literatur, denkt man in der DDR natürlich sofort an Zensur. Gibt es da einen Prozess, den es damals gab, wie kontrolliert wurde, was rein darf, was nicht rein darf und wie es übersetzt wird?
Also zunächst einmal war das Wort Zensur in der DDR verpönt. Das gab es natürlich nicht. Was man gemacht hat, war, man hat Druckgenehmigungsanträge erfordert. Das heißt, wenn Sie in der DDR ein Buch drucken wollten, dann konnten Sie nicht einfach in eine Druckerei gehen und dann sagen Sie 100 oder 150 oder 1000 oder 5000 Exemplare drucken, sondern der Druckereichef hat dann von Ihnen gefordert, dass Sie eine Druckgenehmigung vorlegen, die Ihnen ausgestellt wird vom Kulturministerium der DDR. Und da gab es unterschiedliche Behörden, das hat man also ein bisschen auch verbessert, diesen Prozess. Aber das wurde eingeführt von den Alliierten. Während der Besetzung, auch in der Westzone hat man das gemacht. Die Gruppe 47 hatte einige Schwierigkeiten, Dinge veröffentlicht zu bekommen. In der Westzone hat man das dann unterlassen und hat es abgeschafft. Und in der DDR hat man diesen Druckgenehmigungsprozess beibehalten. Das Spannende dabei ist, dass man das professionalisiert hat. Das heißt, in den 50er Jahren hat man die richtigen Hardliner, die also aus dem Exil in Moskau zurückgekehrt sind, hat man dann also auf die Buchwelt losgelassen und hat da also natürlich ganz stark ideologische Prüfungen vorgenommen. Ist es ein Buch, das sicher ist, jetzt gerade wo wir die DDR aufbauen wollen, oder nicht? Ist es ein nützliches Buch für uns im Moment oder nicht? Später wurde das professionalisiert und wenn Sie zum Beispiel Anglist in der DDR waren, dann würden Sie solche Gutachten schreiben für einen Verlag und dann eben erklären, ob dieses Buch geeignet ist. Und diese Gutachten kamen dann zusammen mit dem Druckgenehmigungsformular an die Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandlung. Das heißt die HV, das war die zentrale Zensurbehörde, seit den 60er Jahren hat man die dann so genannt.
Und da gab es Volk und Welt, der besonders für australische Literatur zuständig war, den es aber so nicht mehr gibt.
Den Verlag gibt es nicht mehr, das hat eine Reihe von Gründen. Die Verlage in der DDR waren so organisiert, dass sie im Prinzip nicht überlebensfähig wären in einer westdeutschen Verlagslandschaft. Der Verlag Volk und Welt zum Beispiel war organisiert wie ein wie eine Universität, können Sie sich vorstellen, ne? Mit verschiedenen Abteilungen. Das heißt, die größte Abteilung war für die Sowjetliteratur. Da saßen die meisten Lektoren. Dann gab es sozialistische Literaturen, zum Beispiel aus Polen, aus der Tschechoslowakei. Dann gab es die deutsche Literaturabteilung, da kamen dann auch die skandinavischen Länder mit rein. Und für uns interessant ist eben diese englische Abteilung, die Hans Petersen geleitet hat. Der hatte auch eine Doktorarbeit in amerikanischer Literatur, das heißt, es war ein studierter Amerikanist. Und der hat da zusammen mit zwei anderen Leuten das Programm quasi gemacht. Und da waren die Australier an dritter Stelle in der englischsprachigen Literatur, die verlegt wurde in der DDR. Erste Stelle geht an die USA, zweiter Platz war Großbritannien und den dritten Platz haben die Australier eingenommen.
Also überproportional, wenn man es mit Kanada vergleicht.
Absolut, die Kanadier kommen sehr, sehr viel später erst, kommen die auf den Schirm.
Ja. Interessant. Nun aber für alle Literaturfans da draußen, welche Bücher haben es denn über die Mauer geschafft? Können Sie uns mal zwei, drei australische nennen, die auch in der DDR publiziert wurden und vor allen Dingen dort auch beim Leser ankamen?
Ja, das ist gleich die nächste spannende Geschichte. Wenn man eben zu uns sagt, ja, das ist ja ein bisschen ein exotisches Thema, wie kommen Sie denn darauf? Dann können wir sagen, das beliebteste internationale Buch in deutscher Übersetzung in der DDR war ein australischer Roman aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar der Roman Lebenslänglich von Marcus Clarke im Original For the Term of His Natural Life. Und der ist unglaublich oft neu aufgelegt werden. Es gab also 11 Hardcover-Ausgaben und dann nochmal 6 Paperback-Ausgaben. Also tausende von diesen Büchern wurden da verlegt. Das war der beliebteste ausländische Roman in deutscher Übersetzung. Geht es um Strafgefangene. Ja, und da kann man sich ja schon vorstellen, warum das für die Ostdeutschen doch ein interessantes Thema war. Der Cheflektor damals hat gesagt, naja, das ist ja im Prinzip so ähnlich wie die faschistischen Konzentrationslager. Und da sind unsere ostdeutschen Leser natürlich in einer privilegierten Position, das zu verstehen. Ja, die können also diese Bezüge, die vielleicht damals im 19. Jahrhundert die Australier gar nicht sehen konnten, die treten jetzt für den ostdeutschen Leser sehr deutlich hervor. Na klar, was natürlich für den ostdeutschen Leser noch deutlicher hervortrat, war, dass er selber eingesperrt war und nicht fliehen konnte und oder Fantasien von Fluchten hatte. Das sind alles Themen, die in Lebenslänglich auch bearbeitet werden. Und das macht den Roman wahrscheinlich so populär in der DDR.
Ja, also die DDR als eine Art Straflager nach australischem Vorbild. Natürlich, der Geist ist...
Das hätte natürlich das Politbüro nicht abgesegnet, diese Formulierung.
Ja.
Aber man kann es sich vorstellen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Parallelen sind da. Nun, aktuellere, ich denke jetzt zum Beispiel Schindlers Ark, ist ja wohl eines der berühmtesten Bücher weltweit. Hat's das Buch in die DDR geschafft?
Nee, die DDR hat ein sehr, sehr komplexes Verhältnis zum Holocaust.
Aha.
Und die Bücher, die Sie zum Anfang interessiert haben in den 50er und 60er Jahren, waren die Bücher australischer Kommunisten. Die Australier haben eine sehr, sehr große Szene von kommunistischen Autoren in den 50er und 60er Jahren. Und zum Beispiel jemand wie Catherine Susanna Pritchard, eine der Gründungsmitglieder der Kommunistischen Partei Australiens, die hatte eine ganz große Rezeption im Ostblock und auch in der DDR in Übersetzung. Und zum Teil auch in englischer Sprache. Die DDR hat auch Taschenbücher herausgegeben für den Klassenfeind. Und hat die dann quasi zurückexportiert nach Australien oder nach Afrika oder nach Indien.
Wir sprechen mit Dr. Christina Spittel aus Canberra. Sie hat sich beschäftigt mit der DDR-Literatur, und zwar die da aus Australien kam und übersetzt wurde. Wir haben gerade erfahren, dass es auch andersrum ging, dass also DDR-Bücher es nach Australien geschafft haben. Haben Sie da noch konkrete Beispiele? Welche DDR-Bücher wurden denn in Australien gelesen?
Ja, also wir wissen, also der englischsprachige Verlagsarm von Volk und Welt hieß Seven Seas und die haben seit den frühen 60er Jahren auch DDR-Bücher in Übersetzung gebracht auf Englisch. Zum Beispiel Der geteilte Himmel von Christa Wolf. Dieses Buch gibt es nur in dieser Ausgabe. Das heißt, es wurde von keinem ausländischen Verlag auf Englisch veröffentlicht, nur eben von diesem ostdeutschen Verlag. Da hat man quasi das, was üblich ist, dass man quasi als Autor auf Lizenzenjagd gehen muss oder mit einem Agenten auf Lizenzenjagd gehen muss, um dann irgendwo in Übersetzung zu erscheinen, dem hat man quasi vorweggegriffen und gesagt, das machen wir selber, das entscheiden wir selber, welche unserer ostdeutschen Bücher international verlegt werden. Und zum Beispiel Nackt unter Wölfen ist ein anderes Beispiel von einem Seven Seas Buch, das es eben geschafft hat nach Australien. Und wir wissen zum Beispiel von australischen Schriftstellern, zum Beispiel Catherine Susanna Pritchard, die hatte eine sehr enge Verbindung zu Stefan Heim, dessen Frau, eine Amerikanerin, diesen Seven Seas Verlagsarm quasi organisiert und gesteuert hat. Die hat diese Bücher sehr, sehr gerne gelesen und die war da sehr stolz, da auch selber mit einem ihrer, so einem Sammelband ihrer eigenen Werke in dieser Reihe zu erscheinen. Die haben also eine Art Weltliteratur made in East Berlin veröffentlicht, mit diesem Seven Seas Arm.
Ein anderes Buch, was mir noch einfällt, ist Jakob der Lügner. Hat das es hierher geschafft?
Ich glaube nicht. Da haben sie wieder die Holocaust-Problematik und das war für die DDR ein etwas heißeres Eisen. Die haben sich doch lieber mit dem Thema des antifaschistischen Widerstandes beschäftigt oder mit solchen Themen, wie sie in Nackt unter Wölfen anklingen, also dem Kind, das in Buchenwald überlebt.
Also da merkt man schon die Politik, wie sie auch selbst im Ausland hier vorangetrieben wurde, denn es ging dann nicht so sehr um Devisen wie zum Beispiel bei anderen Exporten. Da ging es schon wirklich um kulturellen Export.
Da ging es um psychologische Kriegsführung.
Aha.
Das ist das Wort, das Gertrude Gelbin, die Amerikanerin, die Ehefrau von Stefan Heim war, gebraucht hat, als sie mit dem Kulturministerium verhandelt hat. Das heißt, wir müssen uns im Kalten Krieg so vorstellen, dass der CIA aus Amerika heraus eine große Buch- und Magazinoffensive sponsert. Das heißt, deren größtes Ziel ist es zum Beispiel, Orwell's 1984 auf Russisch in die Sowjetunion zu lancieren. Das schaffen die nicht, aber sie lancieren es relativ breit in der ganzen Welt. Und das ist quasi die Offensive, denen diese Seven Seas-Bücher begegnen sollen. Ja, also die sollen jetzt eine kommunistische, eine linke alternative Weltliteratur den Menschen zur Verfügung stellen, vor allen Dingen in den Entwicklungsländern. Das heißt, man hat da besonders ein Auge auf Indien. Man korrespondiert sehr genau mit der ostdeutschen Botschaft in Indien, wie diese Bücher dort ankommen. Man guckt auf Afrika, man guckt auf Indonesien, wo es eine Zeit lang eine Einfuhrsperre für amerikanische Taschenbücher gegeben hat. Da guckt man hin. Und man will natürlich ganz unbedingt Bücher, die in den Ursprungsländern nicht mehr erhältlich sind oder die dort zensiert werden, dort wieder lancieren. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Australier Humphrey McQueen den wichtigen kommunistischen Roman Frank Hardys Power Without Glory, Macht ohne Ruhm, der hat das in dieser ostdeutschen Seven Seas Ausgabe in Melbourne gelesen. Die hat ihm sein Vater in einem dieser International Bookshops gekauft.
Also Sie kennen ja Geschichten, da muss ich wirklich den Hut ziehen.
Wir haben da sauber recherchiert.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und das ist dieses Buch, über das wir sprechen, Australian Literature in the German Democratic Republic, das war natürlich auch Teamwork.
Das war Teamwork, absolut. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Wir hatten da so einen wunderbaren, wir hatten da wunderbare Förderung vom DAAD und von dem australischen Austauschprogramm. Das heißt, wir haben da zusammengearbeitet mit Leuten hier in Australien, also zum Beispiel der Alexandra Ludewig in Perth, die ist die Expertin zu Walter Kaufmann, eine ganz interessante australisch-deutsche Biografie, die sie da für uns hergestellt hat. Und Kaufmann hat auf Deutsch geschrieben in der DDR, zum Teil auch auf Englisch. Der war Deutscher, hatte aber einen australischen Pass, weil er kurze Zeit hier in Australien gelebt hat. Und der hatte natürlich besondere Privilegien, die andere ostdeutsche Autoren nicht unbedingt genossen haben. Und natürlich haben wir zusammengearbeitet mit Buchwissenschaftlern aus der Universität Leipzig, die sich also wirklich auskennen mit dem Verlagswesen der DDR, mit den Archiven, die genau wissen, wo die Akten liegen. Und hier in Canberra habe ich zusammengearbeitet mit der Zensurexpertin schlechthin, das ist die Nicole Moore, die das Buch The Census Library geschrieben hat. Und die hat sich mit dem allerersten Roman, den die Ostdeutschen 1952 aus Australien veröffentlichen, befasst. Und das war Frank Hardys Power Without Glory. Und Frank Hardy war auch einer, der gerne in die DDR gereist ist und sich dort Schreibmaschinen und Fernrohre und schicke Anzüge gekauft hat. Und der zum Beispiel auch versucht hat, eine große Druckpresse mit seinem Honorar bezahlt, nach Australien zu bringen, weil er das im Prinzip wiederholen wollte, was die Ostdeutschen gemacht hatten. Für ihn hatten die Ostdeutschen, das war auch ein überzeugter Kommunist, im Prinzip die Mittel der literarischen Produktion in die Hand genommen und sie den Kapitalisten entrissen. Es ging nicht mehr um Bestseller, welches Buch wird sich verkaufen. Es ging darum, wertvolle, gesellschaftlich wertvolle Bücher zu machen. Und das wollte der Hardy gerne hier in Australien auch machen. Da gab es auch einen sozialistischen Verlag oder so eine Art Versuch, das zu starten.
So viel Idealismus damals. Und eine Frage, die ich noch stellen möchte, Sie haben sich ja wahrscheinlich auch mit den anderen Versionen beschäftigt. Gab es bei den Übersetzungen Unterschiede zu denen, die in Westdeutschland rauskamen? Gab es da gewisse Wörter oder Stile, die anders übersetzt wurden? Ich habe auch schon mal von Experten gehört, dass teilweise die Übersetzungen in der DDR einfach besser waren, weil sie gründlicher waren und weniger Zeitdruck hatten. Haben Sie da Parallelen gefunden?
Ja, das ist so ein Thema, um das ich mich ein kleines bisschen noch gedrückt habe, die Übersetzung, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Natürlich gibt es ein spezielles DDR-Deutsch, ne? Also wenn Sie zum Beispiel sagen die Ostdeutschen nicht Grapefruit, sondern Pampelmuse. Solche Sachen finden Sie natürlich in den Büchern auch. Natürlich, die DDR hatte mehr Zeit, Bücher zu produzieren. Die konnten weniger Bücher produzieren. Die hatten weniger Geld, um ausländische Lizenzen zu erwerben. Und sie hatten auch weniger Papier zur Verfügung. Das heißt, die haben wirklich viel gründlicher an einem Buch gearbeitet. Und wenn sie die Erstübersetzung produziert haben, ansonsten musste man die westdeutsche Übersetzung übernehmen, das war so lizenzlich geregelt, dann hatten die mehr Zeit und konnten zum Teil auch Verbesserungsvorschläge an westdeutschen Übersetzungen anbringen. Mhm. Ganz einfach, weil dieser ganze Verlagsapparat ganz anders organisiert war. Und ich kann Ihnen auch noch eine spannende Geschichte erzählen, die uns nochmal so ein bisschen die Bedeutung der australischen Literatur vor Augen führt. Und das ist, dass die Ostdeutschen wirklich betrogen haben. Die haben die Autoren betrogen um ihr Geld. Und das erklärt auch, warum Verlage wie Volk und Welt heute nicht mehr existieren. Die mussten nämlich ganz viel nachzahlen, als die westdeutschen Verlage da drauf gekommen sind. Das heißt, die haben zum Beispiel gesagt, wir drucken lieber Herr Moorhouse. Ja, Frank Moorhouse wurde in einer Anthologie von Kurzgeschichten veröffentlicht. Wir drucken von ihrer Geschichte 8000 Exemplare in der ersten Auflage. Und was haben sie wirklich gemacht? Sie haben 20.000 gedruckt.
Und keiner kam und hat sie nachgezählt.
Keiner kam und hat sie nachgezählt, das wussten nur Insider und die Gewinne gingen direkt an die Partei. Was uns auch wieder zeigt, dass man sich erwartet hat, dass die australische Literatur sich verkauft. Und damit lagen die richtig, das hat sich tatsächlich verkauft.
Dr. Christina Spittel hat das Buch co-geschrieben, Australian Literature in the German Democratic Republic. Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich wohl stellen muss nach der ganzen Recherche, die Sie da betrieben haben, welches Bild hatte der DDR-Bürger von Australien und von den Menschen, die hier leben?
Das ist eine ganz spannende Frage. Natürlich kann man mit Zensurakten, wie wir sie verwendet haben, oder mit Verlagsarchiven, kann man noch lange nicht in die Köpfe einzelner Leser reinschauen. Es ist sicherlich ein Bild eines Staates, in dem es Unterdrückung gibt. Also die ostdeutsche Verlagslandschaft hat sich besonders zum Beispiel für die Unterdrückung der Aborigines interessiert. Das heißt, da gibt es schon ein etwas rassistisches Bild. Aber es gibt eben auch ein Bild von Freiheit. Wir sehen Jugendliche in Jeans mit langen Haaren, die Partys in Melbourne feiern. Das heißt, es gibt da schon auch so Einblicke in ein Land, in dem eben andere Regeln herrschen und in dem man reisen kann, in dem man sich frei bewegen kann. Das sind Dinge, die kann ein Zensor nicht einfach unterbinden, dass eben auch Träume und Sehnsüchte durch diese Literatur gestiftet werden, gerade natürlich auch durch so Abenteuerliteratur, wie sie zum Beispiel auch veröffentlicht wurde.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Australien vielleicht auch so erfolgreich war, weil es halt so weit weg war und praktisch total unerreichbar war für jeden DDR-Bürger, für jeden stinknormalen DDR-Bürger. Da war England schon weit genug weg, selbst West-Berlin, und Australien war sowas wie der Mond, oder?
Ja, und es war eine Pioniergesellschaft und die DDR hat sich auch als eine Art Pioniergesellschaft gesehen, die quasi einen neuen Anfang schaffen will nach einer sehr düsteren Vergangenheit. Und es war eine postkoloniale Nation. Das heißt, es war auch da, hat man sich eben schon überlegt, die wollen sich unabhängig stellen von Großbritannien. Das hat die Ostdeutschen schon auch fasziniert, diese Unabhängigkeitsbewegung, dieses postkoloniale Element. Das ist schon auch wichtig, politisch.
Und ideologisch kann man sich schon vorstellen, dass es ja doch ein kapitalistisches Land war, aber dass es ein Land war, das so ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, versaut wurde vom Kapitalismus und durch den Kolonialismus. Wurde das so dargestellt?
Ja, ganz genau. Ja. Also es gab also eine Zensorin, die hat sich den Roman von Dorothy Hewitt angeschaut, der heißt im Original Bowman Up und in der Übersetzung Die Mädchen von Sydney. Da sehen Sie also auch, die Übersetzung hat so ein bisschen so den Klang von ferne, ne? Die Mädchen von Sydney. Und die hat gesagt, ja, also da kann unser Leser doch endlich mal sehen, dass das Land der Kühlschränke und der Autos auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Also so hat man sich das schon vorgestellt, dass man dem DDR-Bürger so ein Bild von Australien eben als einer kapitalistischen Ausbeutungsgesellschaft vermittelt. Ob das immer geklappt hat, das muss man sich eben überlegen.
Vielen Dank für diesen einmaligen Einblick da in ein Buch, was gerade erst erschienen ist, Australian Literature in the German Democratic Republic. Wie waren die Reaktionen unter den Australiern, als sie das vorgestellt haben?
Ja, die fanden das total spannend. Also die Themen, die das Buch anreißt, eben gerade die Die Bezüge einer australischen Literatur zu einer größeren Weltliteratur, die Möglichkeit von Büchern zu reisen, ja, in Gebiete, für die sie ursprünglich gar nicht konzipiert sind, das sind gerade ganz heiße Themen in der australischen Literaturwissenschaft, und das sind natürlich Themen, auf die wir mit unserer Forschung ganz interessante Antworten haben.
Auf jeden Fall. Nun ist aber die DDR doch ein Thema, das ja abgeschlossen ist. Haben Sie da nicht so ein Dead-End-Thema?
Nee, das ist auf gar keinen Fall abgeschlossen. Also Geschichte ist nie abgeschlossen. Es gibt unter Garantie irgendwo auf der Welt jemanden, der gerade eine neue Hitler-Biografie schreibt. Und ich denke, die DDR-Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben da noch relativ viel zu tun. Die Archive sind so lange noch nicht geöffnet. Die Archivlage ist einzigartig. Das gibt es in keinem anderen Ostblockland, das so viel zur Verfügung steht. Und da sind wir noch lange nicht fertig mit. Also ich denke, das ist nicht abgeschlossen. Und es ist gut möglich, dass in 5, 6 Jahren jemand sich die Akten anschaut, die wir uns auch angeschaut haben, und zu ganz anderen Interpretationen kommt. Also so schnell ist ein historisches Thema nicht abgeschlossen, nur weil das Land quasi von der Weltkugel verschwunden ist, wirft es doch noch ganz interessante Fragen auf.
Dr. Christina Spittel über den kulturellen Kalten Krieg mit ihrem neuen Buch, und sie war Co-Autor. Sie unterrichtet an der Uni von New South Wales in Canberra. Vielen Dank für diesen Einblick.
Gerne.